erste Bibelvers. Wir haben nämlich zwei Stellen. 1. Korinther 11, Vers 26 und bis 29. Ich lese das mal aus meiner Bibel. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst ein Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig unterteilt oder andere Übersetzungen sagen, unterscheidet. Und Paulus sagt dann im Anschluss auf die Worte noch, das will ich jetzt nicht verschweigen, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil ist oder sind entschlafen. Denn so oft ihr den Becher trinkt und davon esst, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und damit macht Paulus schon auf etwas aufmerksam, was paradox eigentlich ist. Der Herr ist der Herr. Der König ist der König, der Kaiser ist der Kaiser. Gott ist Gott. Der Herr, wir wissen, Jesus Christus hat eine herausragende Stellung bei Gott oder in der Schöpfung eingenommen. Er wird als Schöpfer bezeichnet, durch den und für den alles gemacht wurde. Er ist der Herr. Und dann sollen wir seinen Tod feiern. Wir tun das nicht, weil er tot geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist, weil er bereit war, dieses für uns zu tun. Aber dass es überhaupt passieren sollte und durfte, ist schon fast paradox. Der Herr soll sterben. Der Herr der Schöpfung soll für seine Schöpfung, nicht nur nachdem er alles getan hat, jetzt auch noch bereit sein, dieses Wagnis auf sich zu nehmen. Denn auch wenn Jesus wieder erweckt wurde zu himmlischem Leben, er war tot. Und das bedeutet, dass wir von ihm gezeigt bekommen auch, dass der Tod keine Macht hat über ein Wesen, wenn Gott es nicht möchte. Aber das war bei Jesus dann auch so eine Angelegenheit. Auch er selber musste das glauben, muss man sich einmal vorstellen. Selbst Christus musste diesen Glauben haben an Gott, dass er das in der Lage ist, 1a wieder hervorzubringen, was schon gewesen ist. Nun sagt dieser Bibelvers Korinther, den wir gelesen haben, so oft ihr das feiert, verkündigt ihr den Tod des Herrn. So oft ihr steht da, und da steht nicht, so oft ihr mitfeiert oder es für euch gefeiert wird. Denn wir wissen, dass in den Kirchen die Zeremonien ganz unterschiedlich ausfallen. Es gibt eben auch Zeremonien und auch Konfigurationen, wo nur wenige überhaupt das Abendmahl zeremoniell leiten und alle anderen, ja, wie muss man das sagen? Sie machen eigentlich irgendwie passiv mit, sind dabei gewesen. Ist das wirklich das, was Paulus sagte? So oft ihr dieses feiert, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das sollten wir also dann auch uns im Klaren drüber sein. Wir verkünden den Tod des Herrn. Und dann kommen diese Worte, wo gesagt wird, wenn ihr aber unwürdig feiert, oder wenn es aber unwürdig geschieht, ich lese einmal, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt. Und da hat es in der Vergangenheit viele Missverständnisse gegeben, denn wenn das bedeuten oder heißen soll, vom Inhalt her des Textes, was er vermitteln möchte, wenn du oder du oder du unwürdig bist, dann könnte es dir zum Gericht sein, das Fest oder das Abendmahl des Herrn zu feiern. Da müsste man sich ja die Frage stellen, wann bin ich denn würdig? Welche Leiter oder welche Stufe auf der Leiter muss ich erklimmen, um dann zu sagen, heute kann ich das Abendmahl feiern, ich bin nicht unwürdig. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Es ist eindeutig im Griechischen, da gibt es gar keine Diskussion, auch wenn sogar Luther es in einer fast schon zwanghaft missverständlichen Weise übersetzt hat. Heute ist es völlig klar, wer in unwürdiger Weise das begeht, der ist schuldig am Tod des Herrn. Ich habe uns jetzt mal so betrachtet und so in die Vergangenheit geschaut und habe so überlegt, da besteht eigentlich kein Verdacht, dass wir das in der Vergangenheit vielleicht schon mal getan hätten, irgendwie unwürdig Party gemacht oder die einen waren schon fertig und die nächsten kamen dann erst und für die war dann nichts mehr übrig gewesen. Das war ja das, worauf Paulus dann auch im Korintherbrief anspielt. Und die Situation in Korinth ist jetzt nicht im ganzen Detail überliefert. Aber man könnte sich alles Mögliche vorstellen, was da schiefgegangen ist. Von einigen wissen wir ja, eben schon angesprochen. Aber die Christusgemeinde war ja etwas Besonderes in der damaligen Zeit. Man, in Jerusalem auf alle Fälle, wahrscheinlich auch in Korinth, wurde Besitz geteilt. Allem war alles gemeinsam und sie waren ein Herz und eine Seele. So wird es in der Apostelgeschichte gesagt. Das hatte natürlich eine starke Anziehungskraft auf Menschen. Und wenn das in Korinth ähnlich war und man sich alles gemeinsam gab und gemeinsam Anteil hatte, dann kann das schnell passieren, dass man diese materiellen Segnungen, die einem da zufließen, auch genießt. Und nicht begreift, dass dieses Gemeinsame hier jetzt nicht nur zum Konsumieren gedacht ist. Und selbst wenn es der Lebensunterhalt wäre, man muss ja essen und trinken, so ist das so nicht gemeint gewesen. Aber in diese Richtung konnten einige abgedriftet sein. Und deswegen sagt Paulus, einige sind schwach und krank und einige sind entschlafen. Und das kann er angesprochen haben. Und er sagt dann, Abendmahl ist Abendmahl. Ihr habt in irgendeiner Form Anteil daran. Entweder ist es ein Abendmahl oder ein Herrenmahl zur Rettung, weil wir die Bedeutung verstehen. Oder es ist ein Herrenmahl zum Gericht, weil wir den Leib Christi nicht recht unterscheiden. Das Herrenmahl hat also immer eine Wirkung. Wenn wir hier auch bisher keine Party veranstaltet haben, so haben wir das für die Zukunft auch nicht vor. Aber die Fußnote in der Wuppertaler Studienbibel sagt, zu diesem Punkt, dass wir solche Exzesse wie in Korinth ja nicht hier um uns herum sehen, wir können nicht schnell sagen, dass uns das nichts angehe. Zwar die besonderen Missbräuche der Feier, wie sie in Korinth vorkamen, gibt es nicht bei uns, weil die kirchliche Art der Feier eine ganz andere ist. Aber feiern nicht auch die vielen in unwürdiger Art, die ohne wirkliche Sündenerkenntnis und ohne den eigentlichen Christusglauben zur Abendmahlsfeier kommen? Diese Frage müssen wir uns persönlich stellen. Ob wir ganz bei Sinnen sind, sozusagen, was dieses Thema angeht. Und Luther ist ja auch so ein Tausendsasser, der hat sogar Gedichte und Lieder geschrieben. Und ich bin ja nicht so zu haben für Lieder und Gedichte. Aber wenn ich sie dann lese, dann hat mich das heute Morgen oder gestern Abend doch auch angerührt. Da sagt Luther, hat das in einem Abendmahlslied sehr klar hervorgehoben. Er sagt dort, oder lautet der Text, so große Gnade und Barmherzigkeit sucht ein Herz in großer Arbeit. Unser Herz ist nicht teilnahmslos, sondern es sollte eins sein, so sagt Luther, in großer Arbeit. Immer bewegen wir vielleicht im Herzen unsere Position, nicht in Schuld, auch in Schulderkenntnis, aber nicht in niederdrückender Schulderkenntnis, sondern mit dem Bewusstsein dessen, dass uns das alles ergeben ist und wir uns überlegen können, wie spiegeln wir diesen guten Geist an unseren Nächsten wieder? Wie können wir das in dem Sinne nicht Christus vergelten, sondern seiner auch Mitschöpfung, unserem Nächsten? Das Lied geht dann weiter. Es lautet dann, ist dir wohl, so bleib davon. Das sollte viel wie heißen, bleib dabei. Das Deutsch war damals anders. Ist dir wohl, so bleib davon, dass du nicht kriegest bösen Lohn. Hättest du dir was konnt erwerben, was braucht ich für dich zu sterben? Dieser Tisch auch dir nicht gilt, so du dir selber helfen willst. Das ist gut formuliert, fand ich. Und in dem Sinne sehen wir den Gedanken, wenn Paulus sagt, jeder prüfe sich selbst. Und so sehen wir, dass wir kurz gegriffen auf heute und hier über uns möglicherweise nachdenken können. Aber in Wirklichkeit müssen wir viel weiter nach vorne und zurückblicken. Wir müssen erst generell durchdenken, was das Abendmahl für uns bedeutet. Und was Antje vorhin sagte mit der Vergebung, das ist sicherlich eines der Hauptpunkte, dass wir innerlich so zu unserem Nächsten eingestellt sein möchten. Es fällt uns vielleicht manchmal schwer, aber Gottes Geist kann uns dabei helfen, über unsere Schwächen hinwegzukommen und so eine eine bessere Situation für alle eigentlich zu schaffen. Es kann nicht sein, dass wir unwürdig sind, vielleicht so der Abspann hier zu diesen Gedanken, denn die wahre Würdigkeit, ich lese es einmal vor, für den Tisch des Herrn liegt ja tatsächlich in der von mir selbst bejahten Unwürdigkeit. Ich bin hier, ich bin würdig, an dieser Feier teilzunehmen, weil ich gesagt habe, ich brauche diese Hilfe. Ich selber kann es nicht. Jesus, helf mir. Und in dem Sinne kann nicht gemeint sein, dass wir an sich unwürdig sind. Ich denke, dass diese Gedanken uns ganz bestimmt nicht nur in dem Moment, wo wir sie durchdenken, helfen, sondern auch die ganze Woche über helfen, über unsere Position nachzudenken. Und ich frage mich persönlich manchmal, das ist mein persönlicher Gedanke, kann man das Abendmahl auch zwischen der Woche feiern? Nicht, dass man es machen muss, aber einfach mal ausprobieren, gedanklich, vielleicht auch zusammen mit den Kindern, wenn man Kinder hat, oder mit Geschwistern, die man hat, dass man einfach mal so zeigt, es ist nicht so eine Drehorgel, ne, wo nach jeder Umdrehung einmal klingen, dieser Ton kommt, Abendmahl, sondern es ist ein Gedanke, es ist eine Lebenseinstellung. Da habe ich noch keine wirkliche Umsetzungsidee zu, aber der Gedanke umtreibt mich schon länger und vielleicht ist er nützlich. Einfach mal drüber nachdenken, ich werde das auch weiter tun und werde dann auch mal berichten. Jetzt kommen die zweiten 10 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay, das war nicht ganz klar. Da sage ich nämlich nichts, ihr auch nicht. Der Gedanke ist der, dass wir uns, meine Frau guckt so merkwürdig, dass wir uns einmal über uns selber Gedanken machen, inwieweit wir dieser Idee des Abendmahls entsprechen.